Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich heute Abend hier vor euch etwas sagen darf, was mir auch wirklich auf dem Herzen liegt und was sicherlich auch mit dem Gesamtthema dieser Tage zu tun hat. Überschrieben: Ohnmacht und Vollmacht im Dienst, oder wie es auf der Einladung steht oder auf dem Programmheft oder Zettel: dienende Leiterschaft, am Beispiel Elisas, oder noch kürzer: das verlorene Beil. Ich lese dazu aus 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 1, und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dannen an jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sprach: geht hin. Und einer sprach: lass es dir doch gefallen und gehe mit deinen Knechten. Und er sprach: ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, oder einen Baum fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie und sprach: ach, mein Herr! Und es war geliehen. Der Mann Gottes sprach: wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Und da schnitt er ein Holz ab, warf es hinein und machte das Eisen schwimmen. Und er sprach: nimm es dir auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Soweit. Vor 3 oder 4 Wochen war eine Konferenz in Bonn mit John Piper, den manche von euch von den Büchern oder auch von Vorträgen her kennen. Ich konnte beim Abendessen ihm ein paar Fragen stellen. Und dann stellte ich ihm eine Frage: wenn du im Himmel bist, wen, nächster Mann Jesus, möchtest du als erstes begegnen und mit ihm sprechen? Ja, sagt er, hat noch nicht viel darüber nachgedacht. Ja, ich sage, da muss man doch wissen, muss man sich darauf schon freuen jetzt irgendwie. Dann hat er einen Moment überlegt und dann meinte: ja, ist er wohl der Apostel Paulus. Ich war ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich nie dran gedacht. Also ich stelle mir schon vor, wen ich da treffen möchte, wen ich sprechen möchte. Da sind die Patriarchen, besonders Jakob, Abraham, David vielleicht, seine Helden. Sehr gespannt, ob Joab auch dabei ist, mit dem würde ich auch gerne reden. Ich hoffe, dass er dort ist, gar nicht so sicher. Und da gibt es so manche, gerade im Alten Testament, da habe ich viele Fragen zu stellen und ich freue mich sehr auf die hoffentlich ausführlichen Gespräche dort. Aber einer von denen ist sicherlich Elisa. Das ist ein hochinteressanter Mann, einmal ein wunderschönes Vorbild oder ein Schatten von unserem Herrn Jesus vom Namen her. Elisa, die hebräische Form von Jesus, Gott ist Heil oder Gott ist Rettung. Und auf der anderen Seite gleichzeitig auch ein wunderschönes Bild von einem väterlichen Freund oder von einem geistlichen Leiter oder von einem geistlichen Vater. Seine Geschichten und die Begegnungen im 1. und 2. Buch Könige mit Elisa, die sind äußerst farbig, äußerst interessant. In den Geschichten wird oft geschrien, wie auch hier. Ganz interessant. Und Elisa hat es auch immer mit Werfen zu tun. Haben wir auch hier in dieser Geschichte. Da wird viel geworfen. Ich denke an die Geschichte mit der vergifteten Quelle in Jericho. Die hatten große Probleme, Fehlgeburten. Lage war gut, sagen die Ältesten zu Elisa. Auch interessant. Die kamen immer aus allen Löchern heraus. Wenn Elisa irgendwo auftauchte, da kam das Volk mit ihren Problemen und Nöten zu ihm. Ganz anders bei Elia. Die gingen alle in Deckung, wo Elia auftrat. Die verschwanden alle, versteckten sich. Hast du mich gefunden, mein Feind? Das sagte Ahab, als er Elia sah. Aber Elisa ganz anders. Ja, und da musste er auch mit den Ältesten oder Ältesten mit dem Elisa an die Quelle gehen. Elisa wollte genau wissen, wo die Quelle ist, wo das vergiftete Wasser, das faule Wasser herkommt. Zeigen ihm die und dann wirft er da Mehl rein. Ein neues Gefäß mit Mehl und Entschuldigung, mit Salz, Verzeihung, wirft das dann in die Quelle und die Quelle wird gesund, es gab keine Fehlgeburten mehr. Die Geschichte mit dem Mehl finden wir später. Da waren die Söhne der Propheten zusammen, Hungersnot, und sie saßen vor Elisa und dann sagte Elisa, setz den großen Topf auf, macht dann auch irgendjemand und kochte schon mal das Wasser. Und ja, war nichts da. Und einer von den Prophetensöhnen, ohne einen Auftrag zu haben, der geht dann los und holt dann so ein paar Kolequinten, steht es in der alten Elberfelder, irgend so ein wildes Gurkengemüse, was keiner kannte, steht da im Text. Naja, und schnitt das dann in den Topf rein, wurde gekocht und sobald sie dann davon aßen, da schreien sie auch wieder, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Also sie haben offensichtlich sofort reagiert, ihre Verdauungsorgane, die meldeten sich. Und dann nahm er Mehl und warf es dann in den Topf und dann konnten sie das genießen und essen. Also es wird viel geworfen im Leben von Elisa, ganz hochinteressant. Das sind wirklich merkwürdige Geschichten, im buchstäblichen Sinn würdig, sich das zu merken. Hier in dieser Geschichte wird auch geworfen, da werden wir drauf kommen, es wird Holz ins Wasser geworfen. Man hat fast den Eindruck, dass Holz unterging und dann das Metallstück, das Eisen, der Beil, was unten im Wasser lag, die Schwerkraft wird aufgehoben, kommt nach oben. Ganz interessant. Holz wird geworfen und etwas, was normalerweise überhaupt nicht passieren kann, dass ein Eisen, was ins Wasser gefallen ist, in den Fluss nach oben kommt. Und das sind wirklich wunderbare Geschichten, wahre Wunder, könnte man sagen, die im Leben von Elisa passieren. Und deswegen gibt es da viel Gesprächsbedarf und ich bin ganz gespannt, was wir alles von ihm da hören werden. Liberale Theologen haben in dieser Geschichte Riesenprobleme. Wie kann das passieren? Ein Stück Eisen unten aus dem Fluss hochkommen. Und wenn man in den Kommentaren nachliest, dann ist einer auf die gute Idee gekommen, da hätte sich der Elisa irgendwie so einen Stock vom Baum abgeschnitten und dann darum gestochert und dann irgendwo hätte er das Eisen gefunden und damit dann irgendwie so hochkommen. Also so Verrückte können nur Theologen sein, sagt man fast. Und ich denke, wir haben hier aber eine ganz wichtige geistliche Lektion vor uns, die wirklich etwas mit unserer Ohnmacht und Vollmacht zu tun haben. Aber nun der Reihe nach. Zunächst mal ein Rückblick. Im Kapitel 5, das hat der Alexander in der letzten Stunde auch kurz angeschnitten, haben wir die berühmte Geschichte von Naaman, dem Syrer. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle ganz gut. Da ist Elisa also beschäftigt mit Königen, mit einem Heeroberst Naaman, mit dem Aussatz dieses bekannten und geehrten Mannes in einer für Israel außenpolitisch sehr delikaten Situation. Da sehen wir also Elisa mit diesen hochgestellten Persönlichkeiten, wie er mit denen umgeht. Aber hier in diesem Kapitel, da finden wir ihn beschäftigt mit einem geringfügigen Wirtschaftsgut, mit einem Beil. Bei Aldi gab es das letztens für 6,95 Euro. Und interessant ist, dass der Elisa sich um beides kümmert. Er ist da für den König von Israel, er ist da für den Naaman, diesen Heerobersten, und er kümmert sich um seinen Aussatz und hier kümmert er sich um ein Beil. Ist das nicht ein wunderschönes Bild von unserem Herrn Jesus und von unserem Gott. Im Psalm 147, Vers 4 lesen wir von Gott, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Sterne es gibt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber Gott kennt sie alle einzeln mit Namen. Ist nicht zu fassen. Und ein Vers vorher, Vers 3 steht, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Er kennt das ganze Weltall, aber er kennt auch die unter uns, die ein zerbrochenes Herz haben, Probleme im eigenen Leben haben und er verbindet deine Wunden. Das ist wunderschön zu wissen. Der Jesus, der 5000 Männer plus Frauen und Kinder speist mit 5 Broten und 2 Fischen, in Johannes 21 sehen wir beschäftigt, mit 7 Jüngern da auf dem See, todmüde, frustriert, hungrig, kalt. Und er hat dann ein Feuer gemacht, ein Kohlenfeuer am frühen Morgen. Und dann ist da Brot und Fisch auf dem Rost, kommt und esst. So ist unser Herr. Und davon ist der Elisa hier in dieser Geschichte auch ein schönes Bild. Ja, ich habe nicht 3, sondern 9 Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte. aber sind Momentaufnahmen, Blitzlichter könnte man sehen, könnte man sagen, kurze Szenen, die aber sehr farbig sind und über die man wirklich nachdenken kann. Das Erste, was wir hier finden, ist ein enger Raum. Die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: Sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Ein enger Raum. Wir befinden uns hier in der Endzeit Israels, in einer Verfallszeit. Ein paar Kapitel vorher, da hat Elia, sein geistlicher Vater, noch gesagt zu Gott: Ich allein bin übrig geblieben, alle anderen haben sich abgewandt, sie haben den Götzen gedient. Da war kaum jemand zu sehen, der dem Herrn folgte. Aber hier haben wir einen Raum voll junger Männer, wie man annehmen kann, Söhne der Propheten, und der Raum wird zu eng. Also auch in Verfallszeiten, wo das Volk Gottes den Götzen dienst, wo ein König Joram, ein Sohn Ahabs, an der Macht ist, also die Führer des Volkes Gottes völlig versagen, gibt es enge Räume. Warum? Hat man hier besonders besucherfreundliche Gottesdienste? Was konnte man hier anbieten? Was war die große Attraktion? Hier war kein Tanz, hier war keine Show. Hier wurde auch nicht wie in einer großen Gemeinde in Stuttgart Aerobik angeboten für die Schwestern, kein Biergarten, keine Schminkkurse, sondern Elisa war da. Er war der Mittelpunkt. Und das ist unheimlich schön. Ich zitiere Tozer, ich hoffe langsam genug und ich werde zweimal lesen. Man zeige mir eine Gemeinde, deren einzige Attraktivität Gott ist. Ist das nicht ein schöner Satz? Zeig mir mal eine einzige Gemeinde hier in Deutschland oder in den USA oder wo auch immer, die nur eine Attraktivität hat, einen Anziehungspunkt, und das ist Gott. Nun, Tozer hat wahrscheinlich keine gefunden. Wäre schön, wenn unsere Gemeinde zum Mittelpunkt, zum Anziehungspunkt, zum Magneten wirklich die Herrlichkeit des Herrn hatte oder hat, die da aufleuchten kann. Und wo der Jesus Mittelpunkt ist, wenn wir jetzt an Elisa denken, da werden im Allgemeinen Räume eng oder zu klein, auch in unserer Zeit. Nicht nur in China. Inzwischen hat die offizielle Zeitung in China im Januar berichtet, dass die Zahl der Christen in den Untergrundkirchen die Zahl der kommunistischen Parteimitglieder übertroffen hat. Weit mehr Christen wie bekennende Kommunisten. Große Erweckung, wunderbare Sache. Wo geistliches Leben ist, da ist Wachstum. Nun, das erste Gebot kennen wir alle an die Menschen: Seid fruchtbar und mehrt euch. In 1. Mose 1, Vers 28. Und ich glaube, das gilt auch für unser geistliches Leben. Klar, es gibt Ausnahmen. Wir können keine globale Erweckung erwarten. Wir wissen, global wird nur ein Abfall der Christenheit zu erwarten sein. Aber lokal, immer dann, wenn wir wirklich den Herrn zum Mittelpunkt haben, unseres Lebens und auch unserer Gemeinde, dann werden Räume auch in unserer Zeit eng werden. Nicht in allen Fällen. Wir wissen auch, dass Paulus am Ende seines Lebens, dass es da sehr mager aussah. Da war nur noch der Lukas bei ihm, der Timotheus. Aber im Allgemeinen können wir auch heute in dieser Zeit damit rechnen, wo der Jesus die einzige Attraktivität ist, da werden auch Menschen zusammenkommen. Da gibt es auch in Deutschland Beispiele für. Da, wo wirklich einmütig gebetet wird, wo der Heilige Geist die Herzen erfüllen kann, da werden sich Türen öffnen, Herzen öffnen, Räume werden sich füllen. Manche Brüder sagen, lieber klein, aber fein, aber das darf keine Beruhigungspille für Trägheit oder Gleichgültigkeit sein. Wie schön, hier solch ein Bild zu sehen, ein zu enger Raum. Das zweite Bild, was wir haben, das sind Baupläne. Hier kommen diese Prophetensöhne, auch nett, wie die genannt werden, nicht Schüler oder Seminaristen, sondern Prophetensöhne. Und das zeigt etwas von der Beziehung, die diese Männer hier miteinander hatten. Elisa war ihr geistlicher Vater, mehr oder weniger. Elisa selbst hatte einen geistlichen Vater, war Elia. Und bei seinem Abschied, da schrie er ja laut auf: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Auch interessant, als Elisa auf dem Sterbebett lag, da kam auch ein König zu ihm und rief dasselbe: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Also, Elisa hatte einen geistlichen Vater und er wurde dann anderen ein geistlicher Vater. da könnte man sicherlich auch mal drüber nachdenken hier in dieser Runde. Hast du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter und bist du anderen jüngeren Brüdern ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter? Also hier Prophetensöhne, sehr motiviert, sie haben Baupläne, sie möchten nicht den Bestand hüten, nicht nur die Tradition pflegen, sondern Neues wagen. Und ich denke, das ist ja die Stärke der jungen Brüder hier auch unter uns. Sie sehen nach vorne, sie haben Pläne, sie sind risikofreudig, sie sind mutig im Allgemeinen und sie bringen auch ein bisschen Schwung mit. Und der Jesus selbst sagt ja auch, neuer Wein braucht neue Schläuche. Und deswegen, der Raum ist zu eng, der Platz. Wir brauchen Weite, wir müssen uns verändern. Aber wie schön, dass diese jungen Männer hier zu dem Elisa kommen, dem vielleicht schon älter oder alt gewordenen Mann. Sie haben keine heimlichen Oppositionspläne hinter verschlossenen Hinterzimmern, sondern sie kommen zu Elisa. Lass uns doch. Ist das nicht schön, diese Sprache dieser jungen Männer? Sie suchen offensichtlich den Rat des Elisa und auch seine Erfahrung. Und sie agieren nicht im Gegensatz zu der älteren Generation. Und das würde ich auch den jüngeren Brüdern und Schwestern hier sehr, sehr wünschen. Diese Haltung, lass uns doch. Wie viele Gemeinden sind auf Trennung schon programmiert, wenn sich junge Brüder zusammenfinden und heimlich überlegen, was können wir ändern und tun und machen. Aber wie schön, wenn solch eine Beziehung da ist, dass wie hier die jungen Leute, die Söhne der Propheten zu dem Elisa kommen und sagen, lass uns doch. Sie schätzen den Rat von Elisa. Wir kennen die Geschichte Rehabiams, des Sohnes von Salomo. Er verließ den Rat der Alten. Die Folge war eine tragische Trennung, Reichsteilung im Volk Gottes. Also die jungen Brüder unter uns, bitte denkt daran, sucht die Gespräche, den Rat, die Erfahrung der älteren Generation. Dann der Bauplatz. Sie sagen, lass uns doch an den Jordan gehen. Nun, die Bibelleser unter euch, die sich ein bisschen mit dem Alten Testament beschäftigt haben, die wissen, dass der Jordan ein geschichtsträchtiger Fluss ist. Jordan trennt die Wüste vom heißen Land. Damals ging die Bundeslade voran, blieb mitten im Jordan stehen. Die Priester mussten sie festhalten, mitten im Jordan, die Wasser waren geteilt. Und das ganze Volk ging an der Bundeslade vorbei. Und als der Letzte vorübergegangen war, da ging die Bundeslade hinterher. Ein wunderschönes Bild von dem Tod unseres Herrn am Kreuz, wo auch praktisch im Bild gesprochen jeder Einzelne von uns vorübergegangen ist. Die Schuld eines jeden Einzelnen von uns, jede einzelne Sünde von mir und dir, dort von Gott gerichtet wurde an unserem Herrn Jesus. Und als alle vorübergegangen waren, dann wurde die Bundeslade dann auch aufs andere Ufer getragen. Der Jordan, der Fluss des Todes, dort in Kapitel 5 hat der Naaman seinen Aussatz verloren, indem er sich tauchte 7-mal. Dort am Jordan, da wo die Bundeslade stand, mitten im Jordan wurden 12 Steine versenkt und am anderen Ufer 12 aufgebaut. Auch ein wunderbares Bild davon, dass wir einerseits mit Christus gestorben sind und auch mit ihm auferstanden sind. Die 12 Steine sind symbolisch für das Volk Gottes. Also der Jordan, ein Bild des Todes, sprichwörtlich auch heute noch in der Welt, der ist über den Jordan gegangen. Damit meint man, naja, der hat den Löffel abgegeben, sagen junge Leute, der ist nicht mehr unter uns. Und ich denke, wenn hier dieses Bild gebraucht wird, lass uns doch an den Jordan gehen. Da, wo auch Gilgal, wo die Männer beschnitten wurden, wo es schmerzlich war, Bild vom Selbstgericht. Vielleicht darf ich das so anwenden auf uns. Wie schön, wenn junge Brüder, die tatkräftig sind, die Ideen haben, Perspektiven haben, Visionen haben, sagt man heute, wenn die das tun im Bewusstsein, wir sind mit Christus gestorben und die den Tod des Herrn und unser Mitgestorbensein mit Christus wirklich im Herzen tragen, daran denken, dass wir auch beschnitten worden sind und dass wir das Messer des Wortes Gottes auf unseren alten Menschen angewandt haben. Lass uns doch an den Jordan gehen. Dort wollten sie arbeiten, dort wollten sie bauen, dort wollten sie wohnen. Der vierte Punkt ist dann die Baugenehmigung. Elisa sagt, geht hin, mach das. Ganz erstaunlich. Er bremst nicht ihren Eifer, er kühlt nicht ihren Mut, sondern es scheint so, als freue er sich über das Vertrauen dieser jungen Brüder, Wie schön, wenn alte Brüder, erfahrene Brüder unter uns sind, die auch in solch einer Haltung den Bauplänen und den Vorstellungen junger Brüder entgegenkommen. Ich denke an eine Gebetsstunde bei uns in der Versammlung. Ein Bruder, der betet ab und zu: Herr, lass uns doch eine sendende Gemeinde sein. Wir wollen nicht alle zusammenhalten, sondern wir möchten gerne, dass so viel wie möglich doch hinausgehen, von Gott gerufen werden, um auch das Reich Gottes, wie man so sagt, zu bauen, mitzuhelfen. Wie schön, wenn wir solche Gemeinden haben, wo die ältere Generation sich freut, wenn die Jungen sich aufmachen, dem Herrn zu dienen. Ich denke da automatisch an die Herrnhuter in der ersten Generation um 1730 rum. Und man kann sagen, dass zwischen 1730 und 1760 etwa 300 Missionare von dieser relativ kleinen Gemeinde ausgegangen sind. Nun sind hier Geschwister, die kommen aus Gemeinden mit 600 oder 800, 900 Geschwistern. Wie viele Missionare habt ihr ausgesandt? In Herrnhut ganz schlichte, einfache Bauern und Maurer und Handwerker, kannten keine Fremdsprachen, oftmals konnten sie gar nicht lesen, waren Analphabeten. Aber in dieser Erweckung sind von dieser einen Generation 300 hinausgegangen nach Grönland, nach Tibet, nach Südafrika, Westindien und so weiter und so weiter. Welch eine wunderbare Sache, wenn da junge Brüder, die waren zwischen 20 und 30, die dann loszogen, vom Herrn gerufen werden und dann verabschiedet werden. Man betet für sie und so wird das Haus Gottes gebaut. Kennen wir das auch in unseren Gemeinden so? Nun, die älteren Brüder und Schwestern, die ältere Generation, sie schauen weniger nach vorne, sondern sie schauen meist zurück. Sie haben im Allgemeinen keine Baupläne mehr. Da denke ich jetzt nicht an die russlanddeutschen Gemeinden, die haben da ja immer ganz großartige Vorstellungen. Sie möchten im Allgemeinen das bewahren und zusammenhalten, was da ist. Und sie sehen immer Gefahren bei neuen Aufbrüchen. Sie sehen den Leichtsinn der jungen Generation, sie haben keine Erfahrung, wollen immer was Neues. Das sind so Sprüche, die man immer wieder hört. Oswald Sanders, von ihm liegt ja auch ein sehr, sehr wertvolles Buch. Der hat einmal geschrieben: Wir machen es uns bequem im Lehnstuhl alter Gewohnheiten. Das ist so eine Haltung vieler älterer Brüder und Schwestern. Wir machen es uns bequem im Lehnstuhl alter Gewohnheiten. Nur ja, nichts Neues. Und das ist oft der schleichende Tod einst blühender Gemeinden. Wenn wir nur etwas konservieren möchten, behalten wollen und kein Verständnis dafür haben, dass es viel, viele Aufgaben gibt, die gerade auch von der jungen Generation in Angriff genommen werden können. Und ich glaube, gerade Älteste und Verantwortliche in den Gemeinden haben Schwierigkeiten, wirklich junge Leute loszulassen oder auch sich eine Reihe zurückzusetzen und den jungen Brüdern eine Möglichkeit zu geben, ihre Gaben zu entfalten. Und ich weiß das, dass hier in dieser Runde auch Brüder da sind, deren Gemeinde darunter leidet, dass man im Alter nicht bereit ist, eine Bank zurückzutreten und einfach die Jüngeren nur noch zu beraten und sich anzuhören, sie zu begleiten, dass die Sache weitergeht. Und solche Brüder ersticken den Eifer junger Geschwister, die es auf Dauer dann nicht mehr aushalten in den Gemeinden. Und oft ist dann die Folge eine traurige Trennung. Man verlässt die Gemeinde. Es gibt Krach und Streit und Bitterkeit. Und wie schön dann hier zum fünften Punkt zu kommen. Diese seltene, leider selten gewordene Bitte von jungen Brüdern zu hören: Lass es dir doch gefallen und geh mit deinen Knechten. Ist das nicht großartig? Da könnten einem fast die Tränen kommen bei solch einem Satz. Wo erleben wir das heute noch? Solch eine Beziehung zwischen alt und jung. Lass es dir doch gefallen. Er hat gesagt in den Segen: Geht hin, los, ab. Und sie sagen: Nee, also so geht es da wirklich nicht, sondern lass es dir doch gefallen. Bitte, wir brauchen dich. Nun, wir kennen alle Johannes 15, Vers 5, wo der Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und hier haben wir junge Männer, die sagen: Ohne dich, Elisa, wollen wir nichts tun. Und ich wünsche, dass wir, die wir hier sind, gerade die jüngere Generation, die jüngeren Brüder und Schwestern, diese Haltung auch haben, dass wir mit dem Herrn natürlich, ganz sicherlich, aber auch mit dem Segen und mit der Begleitung, mit dem Rat unserer älteren Brüder und Schwestern vorangehen. Welch ein wunderschönes und leider seltenes Bild. Die Älteren blockieren nicht, sondern freuen sich über die Aktivitäten und Pläne der Jugend. und die Jüngeren suchen Gemeinschaft mit den Älteren. Da kann man fast nur noch Psalm 133 drunter schreiben. Siehe, siehe, wo sieht man das heute noch? Wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, und ich füge hinzu, Schwestern, einmütig, einträchtig beieinander wohnen. Das haben wir hier vor uns in diesem seltenen Bild. Lass es dir auch gefallen und geh mit deinen Knechten. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt, das Corpus Delicti. Knackpunkt der Geschichte, ein Arbeitsunfall. Sie sind also am Arbeiten, sind alle fröhlich dabei und plötzlich verliert einer beim Arbeiten das Eisen und hat nur noch den Stiel in der Hand. Nun eine Frage an euch, geschieht das so ohne weiteres? Geschieht das so schnell? Vielleicht in unserer Zeit bei den billigen Beilen von Aldi kann das schon passieren, aber im Altertum war ein Beil ein wertvoller Gegenstand, den hat man im Allgemeinen schon sehr geschätzt und auch so gebaut, dass der lange hält. Und ich denke, es löst sich so ein Eisen nicht von heute auf morgen vom Schaft, von dem Stiel, sondern da muss irgendetwas passiert sein. Auf jeden Fall, der arbeitet und das Eisen fliegt ausgerechnet in den Jordan, in das Wasser. Und wir können uns die Frage stellen, was war der Grund dafür? War der zu wild? Das kennen wir auch bei jungen Brüdern, die dann mehr Kraft wie Geist haben und die dann losprügeln, dumm und stark, wie wir meist sind in jungen Jahren. War er zu leichtsinnig oder wollte er angeben, was er für Muskeln hat? Vielleicht kam auch ein Mädchen da vorbei und er pfiff dann mit einer Hand und sah nicht, wo er hinschlug. Egal, was passierte, auf jeden Fall, das Eisen verschwand. Möglicherweise hat er auch sein Arbeitsgerät nicht gewartet und nicht gepflegt. Tragische Situation. Die Fähigkeit, Bäume zu fällen, war weg, verloren. Und ich glaube, das ist ein ganz aktuelles Problem, auch bei uns hier. Darüber müssen wir nachdenken in den kommenden Minuten. Man kann seine Gabe und die Vollmacht zum Dienst verlieren. Ihm war ein Arbeitsgerät anvertraut. Es war geliehen, werden wir gleich noch darüber nachdenken. Es gehörte ihm nicht. Ein Gerät zum Arbeiten, er hatte eine Aufgabe zu erfüllen, und er konnte jetzt nicht mehr, war verloren gegangen. Jeder von uns, ob Bruder oder Schwester, hat eine Gabe und eine Aufgabe. Jeder von uns ist Glied am Leib Christi mit einer ganz speziellen Funktion. Aber man kann diese Gabe, dieses Eisen verlieren. Und ich glaube, es gibt drei Gefahren, wenn wir jetzt das Bild von diesem Beil, von diesem Eisen vor uns haben. Einmal, solch ein Beil kann verrosten, weil es nicht gebraucht und nicht eingesetzt wird. Und auf uns übertragen, man kann sein Talent, was Gott dir gegeben hat, einfach ja, verdrängen, vergessen, nicht benutzen und dann verlieren wir es. Und deswegen wird dem Timotheus gesagt, in 1. Timotheus 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Und vielleicht sitzt hier auch der ein oder andere, dem Gott eine Gabe gegeben hat. Und du hast auch für den Herrn gearbeitet, auch im Segen gearbeitet. Aber du hast sie vernachlässigt, vielleicht aufgrund anderer Aufgaben, die du siehst. Wirtschaftliche Dinge, Hausbau, wie viele Brüder kenne ich, die darüber auch eine Fähigkeit verloren haben oder die eingeschränkt worden sind, weil sie einfach ihre Gabe vernachlässigt haben. So wie unsere Muskeln wirklich auch trainiert werden müssen, damit wir wirklich leistungsfähig sind, ist es wichtig, dass wir auch unsere geistlichen Muskeln, unsere Begabung trainieren und einsetzen. Sonst verlieren wir die Kraft und manchmal sogar auch die Begabung zum Dienst. Das ist eine Möglichkeit. Also, wenn du eine Gabe hast und so setzt sie nicht ein, dann kann es sein, dass sie dir verloren geht. Die andere Möglichkeit, die wurde auch in den Vorträgen von Alexander Strauch angesprochen. Solch ein Eisen kann stumpf werden, wenn es nicht geschärft wird, wenn es nicht gewartet wird. Auf uns übertragen, mangelnde Stille vor dem Herrn, da haben wir heute Nachmittag auch einiges drüber gehört, oder war es heute Vormittag? mangelndes Gebetsleben, mangelndes Bibelstudium, mangelnde Gemeinschaft, stille Gemeinschaft mit dem Herrn, kann dazu führen, dass wir auch unsere Vollmacht, unsere Kraft zum Dienst verlieren. Wenn ein Ball stumpf ist, das wissen die meisten von uns, oder auch eine Sense oder ein Messer, wenn es nur ein Brotmesser ist, dann muss man sehr viel Kraft anwenden, um irgendetwas zu erreichen. Also Kraft wird dann besonders gebraucht und man ermüdet sehr schnell und der Effekt ist sehr gering. Ein Bogen, ob das ein Bogen bei einer Violine oder Bratsche oder beim Cello ist, muss nach Gebrauch entspannt werden, damit es zum Gebrauch wieder gespannt werden kann. Oder auch ein Sportbogen, wenn der wirklich was leisten soll, der muss gespannt werden, aber auch entspannt werden, um neue Spannung aufbauen zu können. Und so ist das auch in unserem geistlichen Leben. Wie schön, wenn Brüder da sind, Schwestern, die für den Herrn arbeiten, ihre Gabe einsetzen, aber wenn dann nicht die Zeit der Stille kommt, Burnout, leider ein großes Problem, auch gerade in unseren Reihen hier, keine Kraft mehr, keine Vollmacht mehr, weil man sich nicht Zeit genommen hat, um mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben, um das Beil, im Bild gesprochen, zu schärfen, damit unser Dienst wirklich auch schlagkräftig und effektiv ist. Und ich glaube, das ist auch mit einem Sinn und Zweck dieser Konferenz, dass wir alle, die wir hier sind, einfach stille werden vor dem Herrn, vor seinem Wort und neue Kraft schöpfen, dass auch unser Werkzeug geschliffen wird und wir dann mit neuer Kraft und Energie und vor allem Effektivität und Vollmacht dann wieder an die Arbeit gehen. Aber das Dritte, was wir hier vor uns haben, kann auch passieren. Es kann verloren gehen, die Gabe zum Dienst, die Kraft zum Dienst durch Leichtsinn oder durch Sünde. Denken wir an Simson, sehr begabt und doch durch eine Frau wurde seine Kraft geschwächt oder er hatte gar keine Kraft mehr durch diese Sünde. Und wie viele mögen auch hier sitzen, die ein ähnliches Problem im Leben haben und darüber ihre geistliche Kraft und auch ihre Gabe verloren haben. Wie reagieren wir dann, wenn wir das merken? Wenn wir nicht mehr schlagkräftig sind, hier die Brüder unter euch, die Jüngeren, ihr erinnert euch an das Spiel Deutschland gegen Russland, das letzte Spiel, was hat der Higgins hinterher gesagt, der Trainer von den Russen, warum die Deutschen gewonnen haben? Durchschlagskraft, ganz genau. Das haben die Deutschen, das haben wir nicht. Die Holländer, die sind vor Schönheit gestorben, so sagt das so ähnlich im Spiel. Aber die Deutschen waren im rechten Moment schlagkräftig. Und das muss in unserem Leben auch sein. Und das können wir nur, wenn unser Eisen geschärft ist, wenn wir es wirklich gebrauchen und wenn es uns nicht verloren geht. Die nächste Szene, die siebte, ist dann, und das ist wunderschön, ein Schrei, wie so oft im Leben von Elisa. Hier schreit ein junger Mann. Eine Frage an uns, darf man in unseren Gemeinden auch schreien, wenn was verloren gegangen ist, wenn Probleme da sind, wenn es im eigenen Leben, in der Ehe nicht mehr in Ordnung ist? Kennt ihr das in Gebetsstunden, dass einige mal offen sagen, was passiert ist in meinem Leben oder was ich nicht mehr habe? Wie schön, wenn wir eine Atmosphäre haben des Vertrauens, wo man schreien kann, die Not hinaus schreien kann. Es hätte ja auch ganz anders sein können. Dieser junge Mann hätte ja auch so tun können, als ob das Eisen noch an dem Stängel da, an dem Holz wäre. Er hätte also viel Krach gemacht, aber es wäre nichts passiert. Und das kennen viele Brüder von uns, die im Dienst stehen. Man hat keine geistliche Kraft, aber man macht umso mehr Lärm, auch in der Predigt oft. Wo viel geschrien wird, hat man oft nichts zu sagen. Geht von deinem Dienst, von deiner Botschaft, von deiner Bibelstunde Kraft aus. Kann der Herr deine Worte, meine Worte segnen? Sind wir schlagkräftig oder sind es nur noch leere Worte? Vielleicht richtige Worte, aber keine Kraft mehr. Wenn ich dieses Bild vor Augen habe, muss ich an Wolfgang Dück denken. Die meisten von euch kennen ihn nicht mehr. Er ist 1969 heimgegangen. Ein Gewohnheitsdieb in jungen Jahren, Sohn einer Prostituierten, asozial aufgewachsen, früh angefangen zu stehlen und wurde dann insgesamt für 11 Jahre, damals Zuchthaus, war Wiederholungstäter, immer wieder eingesperrt. Und der war so unverbesserlich, dass oft die Beamten sagten, wenn er entlassen wurde, wir lassen dein Bett bezogen, du kommst bald wieder. Und die Direktoren von den Gefängnissen, die schrieben dann ins Abgangszeugnis, kriminelle Energie ungebrochen, wird bald wiederkommen. Das war so das Zeugnis seiner Umgebung. Aber dann kam dieser Mann zum Glauben, keine Bildung, ich weiß nicht, ob der überhaupt Hauptschule hatte, aber er hat in den 11 Jahren Zuchthaus viel nachgeholt, viel gelesen. Und er war ein Berliner, eine große Schnauze, die hat er auf jeden Fall, und die kann man auch im Gefängnis trainieren, das hat er auch getan, aber auf jeden Fall, nachdem er entlassen wurde, kam er zum Glauben durch die Heilsarmee und kam auf ganz interessante Weise dann auch zum Dienst, ohne dass er gesucht hat, er hat nie eine Bibelschule oder sowas besucht, wurde dann für ein paar Jahre Prediger am Hauptbahnhof von Hamburg. Jeden Samstagabend stand er dort und verkündigte das Evangelium mit solch einer Originalität, dass die Bildzeitung und Fernsehen und so weiter oft dabei waren. Dieser Mann war außerordentlich begabt, diese Menschen anzusprechen. Er war so bekannt dort in Hamburg, hat diesen Dienst jeden Samstag treu getan, ob es schneite oder die Sonne schien oder was auch immer, und ging dann wochentags an seine Arbeit. Er war alleine, war ledig damals und ging dann abends in Edeka-Laden, um sich da, was weiß ich, Gemüse zu holen, Margarine und ein paar Brötchen, und schob dann seinen Einkaufswagen durch die Gänge und kam dann in die Nähe von dem Personalbezirk da, und er sah aus einem Fach einen 20-D-Mark-Schein damals rausgucken. Und da reagierte er sehr vernünftig und sehr gut und schrie plötzlich auf, welch ein Leichtsinn! Und in der nächsten Sekunde, das konnte er noch gut aus alten Zeiten, war der 20-Markschein in seiner Tasche. Und dann kam dann der Chef angelaufen und sagte, Herr Dück, was ist los? Er war ja bekannt im Laden. Nichts, sagte überhaupt nichts. Na, der Chef sagte, ist ein bisschen durchgedreht, hat vielleicht zu lange gepredigt am Samstagabend oder was. Er geht zur Kasse, bezahlt dann seine Brötchen, seine Margarine und sein Gemüse und so weiter, geht nach Hause und hat 20 gestohlene D-Mark in seiner Tasche und steht am Samstagabend wieder vor dem Hauptbahnhof und predigt von der Gnade Gottes in Jesus Christus und so weiter und so weiter. Macht dieselben Worte, aber er weiß keine Kraft mehr. Das merkt man, ob man geistige Kraft hat oder nicht. Wir standen da vor der Wahl, was mache ich jetzt? Kam abends nach Hause und überlegte sich, soll ich das heimlich jetzt unter die Tür schieben? Dann habe ich da zurückgegeben. Oder soll ich zu ihm hingehen, das bekennen, aber wenn er mich anzeigt, dann komme ich wieder in den Knast. Strafverschärfender Rückfall. Dann wird die Bildzeitung sich freuen, mal was anderes von mir zu berichten. Prediger vom Hauptbahnhof beim Diebstahl ertappt oder sonst irgendwas. Aber er hat sich gesagt, egal was kommt, und wenn ich wieder in den Knast muss, ich muss diese Sünde diesem Mann bekennen. Dann ist er am nächsten Tag hingegangen, hat dem Chef gesagt, ich bin derjenige, der hier 20 D-Mark gestohlen hat. Und dieser Mann war so weise und vernünftig und hat darüber kein Wort verloren, hat sich bedankt, sodass der Wolfgang Dück am nächsten Samstag mit großer Freude und Kraft das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus predigen konnte. Was tun wir, wenn wir etwas verloren haben durch Sünde, wenn wir gefallen sind, keine Kraft mehr haben, sind wir bereit zu schreien? Er schreit, ach, es war geliehen. Er wusste, es war anvertraut. Er musste Rechenschaft abgeben, es war kein Eigentum. Ich erinnere an 1. Petrus 4, Vers 10, da schreibt Petrus, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Geliehene Gabe. Wir werden Rechenschaft abgeben müssen. Wir sind nur Verwalter dieser Gnade und schenke dass der Herr, dass wir das wirklich ernst nehmen und unserer Verantwortung bewusst sind. Er schrie zu Elisa. Wie gut, dass der Elisa da war. Er konnte nicht so gut Bäume fällen, er konnte wahrscheinlich mit dem Beil nicht so gut umgehen, aber er war begabt, Verlorenes zu finden. Und ich denke, hier haben wir einen ganz wichtigen Auftrag, gerade an die etwas älteren Brüder unter uns, dieser Hirtendienst, der getan werden muss an jüngeren Brüdern. Im Alten Testament haben wir die interessante Anweisung von Gott, dass die Leviten, also diejenigen, die dienten, die dem Volk Gottes dienten, etwa mit 25 Jahren in den Dienst traten, Und wenn sie 50 Jahre alt wurden, mussten sie zurücktreten. War die offizielle Dienstzeit beendet. Dann sollten sie ihren jüngeren Brüdern beistehen, sie anleiten, sie begleiten und ihnen eine Hilfe sein. Ist das nicht ein schönes geistiges Bild auch für uns? Wenn wir älter werden, sind wir dann auch, ich will das nicht an Jahreszahlen festmachen, aber wenn wir älter werden, merken wir, haben unsere körperlichen und auch geistigen Kräfte nicht mehr so wie in jungen Jahren, dass wir dann auch zurücktreten, um Jüngeren Platz zu machen und sie zu begleiten, sie anzuleiten, für sie zu beten, damit der Dienst für den Herrn effektiv gemacht werden kann. Wie schön, wenn wir solche Männer wie Elisa unter uns haben und solche Frauen, die diesem Beispiel folgen. Achter Punkt, eine sehr geistliche Seelsorge, die Frage von Elisa, wohin ist es gefallen? Und da musste dieser junge Mann wahrscheinlich mit roten Ohren hin und ihm genau die Stelle zeigen, ja, also da habe ich es platschen gehört, da ungefähr, da muss es liegen. Wie wichtig auch in unserer Seelsorge, gerade mit Brüdern und Schwestern, die in Sünde gefallen sind oder die ihre Kraft verloren haben, wo man merkt, hier stimmt es nicht, keine Effektivität mehr im Dienst, nur noch leere Worte, dass wir da auch die Fragen stellen, wo ist der wunde Punkt? Wohin ist es gefallen? Geldliebe? Wie viele mögen unter uns sein, die ihre geistliche Kraft verloren haben, dadurch, dass Geld in ihrem Leben, Verdienstmöglichkeiten eine große Rolle spielen. Sexuelle Sünden, wir haben darüber gehört. Wie viele mögen auch hier sitzen? Die Erfahrung zeigt, dass mindestens ein oder zwei Brüder hier sind, die etwas älter geworden sind, die ihre Kinder missbraucht haben. Auch in Leitungsfunktionen, leider keine Seltenheit mehr. Manche von euch können ein Lied von singen. Wie viele mögen hier sitzen, die Erfahrung haben aus dem eigenen Leben mit Hurerei, nie aufgeschrien haben, sondern ein dunkles Geheimnis mit sich rumschleppen, eine Leiche im Keller haben. Wie viele mögen hier sein, die süchtig sind nach Ehre, nach Anerkennung, ganz große Gefahr für jeden von uns, der öffentlich irgendwie dem Herrn dient, oder Überheblichkeit. Erinnern wir uns an die Seelsorge unseres Herrn Jesus, Petrus, nachdem er den Herrn dreimal verleugnet hat, unter Fluchen und Schwören, ich kenne ihn nicht, der vorher gesagt hatte, Herr, wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht, Johannes und Jakobus kann ich mir gut vorstellen, die machen schlapp, aber ich werde durchhalten. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Als der Herr sie dann, nachdem sie gegessen haben, auch sehr weise, Feuer, Wärme, was zu essen, dann stellt er die Frage vor den Jüngern dreimal und die erste ist, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und da spricht er genau den Punkt an, die Überheblichkeit des Petrus. Ich nicht. Wie weise ist der Herr, wie weise ist der Elisa und schenke der Herr, dass wir davon lernen, so auch miteinander umzugehen. Er zeigt ihm die Stelle, eine ganz gezielte Frage und dann eine ehrliche, aufrichtige Reaktion. Und das ist eine ganz, ganz große Not in unserer Zeit, die fehlende Aufrichtigkeit. Man verniedlicht, man entschuldigt. Ich habe mich im Nachhinein sehr gefreut. Gestern sprach mir ein Bruder an, dort am Büchertisch, hatte mich zuerst mal durch seine Brille angeguckt und grinste so. Ich dachte schon, was hat der Kerl? Dann hat er seine 1,90 € bezahlt für ein Taschenbuch. Und dann stellte er mir die Frage, Bruder, bist du glücklich? Also ich war schon innerlich ein bisschen eigenartig berührt. Ich wollte eigentlich sagen, man hat überhaupt keine Zeit für über unser Glücklichsein nachzudenken oder sowas. Und dann, ich weiß nicht genau, wie ich geantwortet habe, der kann das ja vielleicht hier wiedergeben. Ich sage, ja, was heißt das, glücklich sein? So, ja, er fragt, bist du glücklich? Ja, ich sage, ich habe manche Sorgen, so. Große Familie und viel Arbeit, wenig Schlaf und so und so weiter. Ja, und hat er weitergefragt. Finde ich irgendwie gut. Er hatte auch einen Grund, mir die Frage zu stellen. Ich lief da immer mit so einer Fleppe rum und so weiter. hatte mich auch gut beobachtet. Wie schön, wenn wir solche Brüder unter uns haben, die Acht haben auf uns und die uns solche deutlichen Fragen stellen. Wie steht es mit deiner Gemeinschaft mit dem Herrn? Mit deiner stillen Zeit? Was würden da verantworten kommen, wenn wir ehrlich und aufrichtig sind? Bist du glücklich? Das nehme ich auf jeden Fall mit von dieser Konferenz, diese Fragen. Der letzte Punkt, der neunte, ist das Heilmittel, das Holz. Und das ist auch wunderschön. Wir haben keine Zeit, da viel drüber jetzt nachzudenken. Vielleicht regt euch das auch ein bisschen an, über solche Geschichten nachzudenken. Damals in Mamre, als das Volk Gottes unterwegs war und das Wasser war bitter und sie schrien da auch zu Mose und murrten, dann nahm Mose ein Holz und warf es in das bittere Wasser und das Wasser wurde süß. Hier haben wir ein Holz, das etwas Verlorenes zurückbringen kann. Na, und wir denken dann natürlich automatisch an Golgatha, an das Kreuz und vor allem an den Gekreuzigten, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, der uns reinigt von aller Sünde und der auch in der Lage ist, Verlorenes zurückzubringen. Verlorene Freude, verlorenes Glück, verlorene geistliche Kraft und Vollmacht, verlorene Reinheit, verlorene Vollmacht zum Dienst. Wie gut, dass Elisa da war. Und dann dieses schöne Wort, nimm es dir auf. Mit anderen Worten, arbeite weiter. Sind wir auch dazu in der Lage, Brüder und Schwestern, die gefallen sind, die das verloren haben, aber die aufrichtig geschrien haben, ihre Schuld deutlich beim Namen genannt haben, zu sagen, nimm es dir auf, mach weiter. Wir kennen alle diesen Spruch von William MacDonald, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Denken an David, an Elia, Petrus, Johannes Markus. Und ich stelle mir diesen jungen Mann vor, wie der jetzt das Beil wieder in Händen hatte und mit welch einem Verantwortungsbewusstsein und mit welch einer Ehrfurcht er dann mit diesem Beil weitergearbeitet hat. Ein Bewusstsein von Gnade, so sagt ein alter Ausleger Bellet, bewirkt ein Verlangen nach Heiligkeit. Wenn man die Gnade Gottes wirklich erkannt hat in unserem Leben, ja, wie möchte man dann auch dem Herrn gefallen und ein heiliges Leben führen? Und wie wird er vorsichtig, aber fleißig weitergearbeitet haben, voller Dankbarkeit, mit ganz großer Demut, aber auch mit ein bisschen mehr Vorsicht seine Gabe eingesetzt haben zum Segen der Mitgeschwister. Nimm es auf. Und erzählt von Napoleon manche Geschichte, ob die alle wahr sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erzählt man, dass er irgendwo in einem Krieg, wie das diese Könige öfter gemacht haben, nachts, wenn die meisten schliefen, nur noch die Wachposten an ihrer Stelle standen, so ein bisschen das Lager inspiziert hat, wie sieht's aus. Und es war auch klar, jeder Wachposten, der nicht Gewehr bei Fuß stand, war ein Mann des Todes. Und da sieht er tatsächlich an einer Stelle den Wachposten, der auf der Erde liegt, Gewehr neben ihm, er ist eingeschlafen. Die erste Reaktion war natürlich für ihn auszurufen, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Leichtsinn. Aber dann sah er in das Gesicht dieses Mannes die Müdigkeit. Er sah, dass der möglicherweise tagelang nicht geschlafen hat, abgekämpft und müde. Und dann hat er sich das Gewehr genommen, hat sich dahingestellt, bis der Morgen graute. Und dann wachte dieser Soldat auf, sah den König und schrie, der Majestät, ich bin ein Mann des Todes. Und Napoleon soll dann gesagt haben, nimm es dir wieder auf, das Gewehr, ich habe für dich gewacht. Wenn die Geschichte stimmt, dann ist es eigentlich ein schönes Bild für unseren Herrn Jesus. Er wacht wirklich für uns, auch gerade dann, wenn wir versagt haben. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Solch einen Herrn haben wir. Und er sagt auch zum Petrus, und wenn du wiederhergestellt wirst, bist dann, stärke deine Brüder. Und wie wird dieser junge Mann mit solch einem dankbaren Herzen, im Bewusstsein der Gnade Gottes, seinen Brüdern und Schwestern wirklich ein Segen gewesen sein? Ich hoffe es sehr und ich glaube es auch. Und so kann es in deinem Leben auch sein. Die Frage ist nur, bist du bereit, die Stelle zu zeigen, wo bei dir etwas nicht in Ordnung ist, wo du deine Kraft verloren hast? Möchte ich ganz herzlich bitten, such dir einen Bruder oder eine Schwester, und hier sind eine ganze Reihe, die Erfahrung haben, und sei ehrlich und aufrichtig. Und dann kann alles wieder neu und gut werden. Das war das, was ich zu dieser kleinen und schönen Geschichte zu sagen habe.